Puls.
Das geht nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern du hast jemanden, von dem du sehr große Stücke gehalten hast, wo du plötzlich denkst, Alter, was geht denn jetzt ab so?
Ja.
Und dass du dich dann nicht sofort in die Öffentlichkeit stellst und anfängst, Dinge zu sagen oder sonst irgendwas, bloß, und das muss man dann, ich sag das mit Absicht, bloß weil es viele Leute fordern, kann ich schon nachvollziehen.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hey Falk, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich hab Hunger.
Du sprichst hier jetzt gerade was an, was das letzte Woche passiert ist, nachdem ich einfach mich durch diese komplette Quarantäne und Depressionen durchkoche, beziehungsweise versuche, irgendwie schlechte Gedanken wegzukochen. Hat sich ein großer Burgerladen bei mir gemeldet, der hier in Berlin ist, alteingesessen, die auch viel mit Rap zu tun haben, und die haben mir dann geschrieben, ob ich nicht für die einen Shasabi-Burger entwickeln will. Und ich dachte dann am Anfang so, haha, und dann habe ich aber überlegt, weil sie haben mir nicht gesagt, mach einen Jule-Wasabi-Burger, sondern einen Shasabi-Burger. Und dann meinte ich, okay, ich muss es erstmal mit dir abklären, und deswegen würde ich das gerne jetzt mit dir einmal kurz abklopfen. Ich kann gleich als Spoiler sagen, weil mir haben dann viele, das war irgendwie so eine öffentliche Unterhaltung auf Twitter, viele haben dann sofort gesagt, okay, es ist schon mal klar, dass Wasabi drauf ist. Es gibt wirklich eine einzige Sache, die ich hasse und nicht essen kann und Brechreiz bekomme, und das ist Wasabi. Deswegen wird auf keinen Fall Wasabi drauf sein, weil ansonsten kann ich diesen Burger nicht mehr essen.
Wow.
Aber an was denkst du? Wie könnte ein Shasabi-Burger aussehen? Was macht uns aus und wie kriegt man das in Lebensmittel rein, ohne uns durch einen Fleischwolf zu jagen? Ach, vielleicht haben die auch einfach gesagt, die wollen mich schlachten. Die wollen mich auf dem Burger haben, gar nicht Wasabi.
Wow, also es ist schon vorher mein Kopf geplatzt, jetzt noch mehr. Oh Gott, ich habe gedacht, dass du fragst, was man so persönlich drauf packen würde, aber was uns auch noch repräsentieren würde.
Also ich glaube, es muss, weil wir ja oft sehr konträre Meinungen haben, und mit diesen konträren Meinungen, die tragen ja hier die Leute seit 164 Folgen durch den Podcast. Ich glaube ja, dass diese Konträrnis, die muss irgendwie auf diesem Burger schmeckbar sein, und deswegen muss es für mich ein Umami oder irgendwas süß, salzig, sauer, süß, irgendwie sowas sein.
Okay, also ein Burger ist für mich ja schon in Perfektion süß-sauer.
Ah, okay.
Die viele Leute, die Gurken, naja, deswegen ist er ja auch so beliebt, bilde ich mir ein. Die Gurke, die viele nicht mögen, ist ja
die Säurekomponente.
Genau, ist ein Bestandteil in diese Richtung, und ich habe ja mal bei einem großen Crockstar zum Burger anbietenden Geschäft gearbeitet und weiß, dass auch kleine weiße Zwiebelwürfel auch in Essig sind. Also es ist schon immer süß-sauer. Was packst du denn drauf? Ich pack was Kontrastäres dazu, wenn es mir einfällt.
Also ich glaube, dass dieser Burger getragen wird. Natürlich kommt jetzt ein Altersjoke. Also ich glaube, man müsste den Burger Patty aus einem Dry-Aged Beef machen. Und dann jungen Parmesan. Ich bin eigentlich Team alter Parmesan.
Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Aber ich glaube, also es muss auf jeden Fall schon mal eine Alterskomponente haben, dass wir New School und Old School drauf haben.
Ja.
Also ich rede jetzt nicht über Alter, sondern ich rede tatsächlich nur über Rap-Schulen natürlich.
Ja,
und
alles gut.
Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, noch eine krassere, süßere Komponente, als es nur so karamellisierte Zwiebeln. Vielleicht den Patty mit Honig einstreichen. Ich finde ja eh, wenn man mit Honig Dinge einstreicht, es wird einfach immer besser. Ist jetzt natürlich hier alles eine Variante. Man könnte das Ganze auch noch vegan machen, aber wir machen jetzt einfach mal die Fleischvariante. Das stelle ich mir vor. Aber dann wird es tatsächlich schon schwierig, weil ich bin so ein Mensch, ich bestelle immer ohne Gemüse. Ich bestelle immer plain, einfach nur Soße, Käse und Fleisch. Ich bin nicht so ein Gemüsefan auf dem Burger, weil ich mag nicht, wenn der Salat so weich und wabblig wird und die Gurke warm ist und so. Aber vielleicht kannst du uns jetzt mit Gemüse weiterhelfen.
Also ich befürchte, ich habe über die letzten Jahrzehnte, habe ich, weiß ich nicht, wie viele Variationen ausprobiert, in der Hoffnung, den idealen alternativen Burger zu finden, und muss aber zugeben, dass die traditionelle Basic-Variante einfach immer noch die beste ist.
Mm.
Die einzige, die nicht, also die ist auch für mich traditionell, aber sie ist gebunden an die Erinnerung einer Burgerbude in Mallorca am Strand.
Okay, der Kindheit. Feine Herr.
Und der war sehr simpel, Fleisch, dann eine recht dick geschnittene Scheibe aus einer Gemüsezwiebel. Mhm. Also wirklich das Ganze, die ganze Scheibe. Ja. Mhm. So, darauf kommt eine ganze Scheibe Fleischtomate. Und so haben die den rausgereicht. Und dann hast du dir selber deinen Senf. Ich bin ein Senf- und Ketchup-Fan. Alle anderen Varianten haben mich irgendwie nicht gekickt. Und ich habe wirklich alles probiert, von Blauschimmel über Teriyaki zu was weiß ich nicht alles.
Jalapenos, uff.
Ja, das wäre jetzt nochmal, jetzt im Soßensektor, ne? Also ja, Senf so, und Ketchup.
Ja, aber Chili-Cheese ist dann halt, also ich finde so eine Chili-Cheese-Soße ist auch schon was Feines. Naja, gut, okay.
Ja, schwierig.
Wir bleiben bei den Classics. Ich sehe
genau,
schon.
Also der Senf ist halt perfekt zu dieser Fleischtomate. Der Ketchup ist nochmal das Süße, was da reinballert. Und das ist so, wenn ich mir den baue, weil manchmal baue ich mir den zu Hause, dann bin ich einfach zurück am Strand auf Mallorca und höre Elektrika Salsa. Also alles ist dann gut.
Okay, ich sehe schon. Also meine, weil ich dachte jetzt, wenn ich dir jetzt die Vorlage hier gebe mit Dry-Aged und Parmesan, dann wird es in der Rucola getrocknete Tomatenrichtung gehen, aber das ist nicht so dein Ding. Okay, ich sehe schon.
Ich glaube, ich würde, wenn, also was ich noch akzeptieren kann, ist sowas geil Primitives wie Speck.
Oh ja, okay, ja. Ja.
Also so richtig miesen. Ja,
aber der Shasabi-Burger ist dann für dich einfach ein ganz normaler Burger, das kann auch nicht sein.
Ja, aber guck mal, sonst, also vielleicht ist ja das Außergewöhnliche.
Wir wollen einfach, dass es nicht mehr Hamburger heißt, wir wollen, dass es Shasabi-Burger heißt.
Shabumba heißt. Ja. Guck mal, heute ist ja schon derjenige, der nicht tätowiert ist, außergewöhnlich, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, voll.
So, und dann machen wir halt ein Stino. Boah.
Also Leute, falls euch das jetzt nicht zufriedenstellt, ballert bitte mal in die Kommentare, wie ihr euch den Shasabi-Burger vorstellt oder ob ihr jetzt, haben wir hier irgendwas nicht erwähnt, was man natürlich erwähnen muss bei einem Burger und was ihr essentiell findet.
Ach so, ich esse die Gurke. Isst du die?
Nee, ich esse die nicht.
Okay, also ich hätte Bock auf so eine Gurke, das wäre schon irgendwie geil.
Okay.
Was für ein Cheese? Du hast jetzt Parmesan gesagt, ne? Ich bin ja echt so ganz mieser Scheiblettenmäßiger so.
Ja, ich finde den auch, ich weiß gar nicht, ob man das noch kennt, aber als so diese amerikanischen, wie nennt man das denn, die Districts, wie heißt es denn, die...
Ja.
Also so in Mannheim gab es da so eine Kaserne, so eine amerikanische, die ist jetzt glaube ich auch nicht mehr da, aber mein Vater ist da immer mit mir hingefahren, weil da einmal im Jahr so ein Basketballturnier war, so All-Stars Albert Schweitzer Basketballturnier und da gab es immer Burger und die Amerikaner haben da halt immer ihr komplettes Zeug importiert und da dann Burger gemacht. Boah, ich war so richtig, ich weiß noch so, wie ich da stand und dachte, ich verstehe jetzt, was Burger sind. So, ich war da schon so als 3-4-jähriges Kind und hab so gecheckt. Mein Vater hat mir so einen Burger in die Hand gegeben aus so einem Alu, aus so einer Alufolie. Und ich habe da so einen Biss von genommen und der war so groß wie mein Kopf, der Burger. Und ich dachte mir so, oh, so richtig mit zuenden Augen habe ich als Kind immer gegessen. So einfach so da reingebissen und so gedacht, boah, das ist so hier whole new level einfach. Und die hatten auch so einen Scheiblettenkäse auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch versaut damit.
Du hast mich gerade getriggert. Eine Sache könnten wir machen, die unseren Burger doch von anderen abhebt. Mhm. Ich weiß inzwischen aus meinen Nachforschungen, dass es viele Menschen gibt, denen das ähnlich geht, was ich jetzt erzähle. Nämlich, dass ich immer das Bedürfnis habe, meine Pommes auf den Burger zu machen.
Ja!
Das heißt, ich habe also sozusagen einen Cheeseburger mit Pommes.
Mhm. Das kenne ich. Ja.
Und das wäre die Special, also die müssen natürlich dann trotzdem am besten doppelt frittiert, damit die knusprig sind. Boah, das ist alles so gesundheitsfördernd. also doppelt frittierte Pommes, die knusprig sind, auf einem Cheeseburger mit fetter Gemüsezwiebel.
Ja.
Das ist schon ein bisschen geil, ich habe jetzt Hunger.
Das ist schon sehr geil, ja. Okay, falls ihr andere Ideen habt, ballert es in die Kommentare und jetzt lasst uns reden über Rap.
Gerne. Wir haben hier ja schon ein paar Mal über Xavier Naidoo gesprochen. Und wir haben auch über Rapper gesprochen, die sich distanziert haben, wie zum Beispiel Chefcat. Und Savage wurde ja immer wieder über die letzten Wochen auch gebeten, konfrontiert, wie immer man das auch nennen möchte. Auf jeden Fall hat er sich nicht nur jetzt bei Sido mit dem kurzen Nee geäußert, das Album wird also nicht kommen, sondern er hat auch in einem Interview darüber jetzt gesprochen und hat dazu etwas gesagt.
Also das war ja so ein Insta-Live-Ding mit oder Insta-Format mit Claudia Kamit von Fritz, beziehungsweise sie macht das, glaube ich, für Stoked, das Interview. Und sie hat es eigentlich nur so kurz angeschnitten und es sind dann doch 15 Minuten Statement draus geworden. Das fand ich ganz interessant, weil gerade vorher, wir haben es ja letzte Woche gesagt, es war einfach immer nur so dieses und du hast so ein paar Tweets dazu gelesen, aber so eine richtige Äußerung. Und ich hatte immer das Gefühl, da kommt noch was, da kommt noch was. Und jetzt hat er auch erstmal erzählt, warum da so lange nichts kam und dass er halt versucht hat, mit Xavier Kontakt aufzunehmen und Xavier nicht so, also beziehungsweise er hat nicht reagiert und er meinte dann, hat es dann so erklärt und meinte, natürlich muss er sich mir gegenüber nicht äußern, aber ich hätte gerne von ihm persönlich gehört, was da los ist, weil es halt diese Menschen gibt, die auf der einen Seite sagen, ja, hier, Xavier ist doch der Bruder, so bitte, du musst jetzt ein öffentliches Statement machen und dem beistehen und so und zeigen, dass du auf seiner Seite bist und die Leute, die sagen, Xavier ist cancelled, du musst dich von ihm distanzieren und zwar komplett und sagen, dass alles scheiße ist, was der gemacht hat. Und ich glaube, er hat sich so ein bisschen versucht, dagegen zu wehren, beziehungsweise, was heißt wehren? Ich glaube, er wollte einfach erstmal von Xavier hören, was da los ist. Und das war ein ganz interessanter Teil, hat dann eben auch erzählt, wie das für ihn gewirkt hat und dass er da nichts gehört und gesehen hat von Xavier, nur irgendwie einmal bei einem Auftritt vor ein paar Wochen in Berlin ihn gesehen hat, aber das waren irgendwie summa summarum 45 Sekunden beim Soundcheck, wo er mit Xavier gesprochen hat und mehr nicht. Dann hat er aber dazu gesagt, dass er Druck von seinem Vater bekommen hat und dass sein Vater ihn in seiner ganzen Karriere, was ich krass finde, ihn, also ich meine, Savage sagt ja immer, dass er ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater hat, dass es so seine absolute Respektsperson ist. Und sein Vater hat ihn noch nie kontaktiert wegen Kunst oder wegen dem, was er so in der Öffentlichkeit macht. Aber da hätte er ihn morgens angerufen, als er im Studio war und hätte gesagt, hast du das gesehen? Er meinte dann auch, dass seine Eltern krasse Xavier-Fans waren. Sein Vater hat ihn auch kennengelernt und die Mutter hat irgendwie nur Xaviers Album auf dem Handy. Und der Vater hat eben gesagt, also man muss dazu sagen, wer das jetzt nicht weiß, wobei das, diese Geschichte ist ja eigentlich geläufig, dass Savages Vater ja sich total eingesetzt hat, beziehungsweise schon so fast als linksradikal angesehen wurde, weil er sich so gegen rechts und gegen Nazis eingesetzt hat und gegen Menschen, die irgendwie ausgrenzen. Und wenn man ein politischer Flüchtling ist, Savage erzählt dann auch kurz so, das, was Xavier da sagt, ist egal, wer er ist oder so, ob man jetzt sagt, er ist ein Nazi oder nicht oder er ist ein Faschist oder nicht, aber dass er damit Menschen so verletzt und Flüchtlinge und er sagt dann selbst, wir sind auch eine Flüchtlingsfamilie, das ist einfach schlimm und das hat sein Vater, hat ihn dann gebeten am Telefon, dass Savage sich öffentlich distanziert von ihm und hat auch gesagt, er kann nie wieder irgendwie Musik von ihm hören. Und das finde ich krass, weil wenn man jetzt auf Savages ganze Karriere schaut, dann hätte ich schon ein, zwei Momente vorher als sein Vater gehabt, wo ich vielleicht mal gesagt hätte, Bruder, just don't. Aber das scheint eine richtig persönliche Sache zu sein, was es für mich ein bisschen erklärt, warum er sich so lange nicht dazu geäußert hat, beziehungsweise vielleicht auch Xavier so ein bisschen die Möglichkeit geben wollte, das zu erklären. Aber man merkt eben auch, wie emotional das Thema durch seine Familie geht und dass er da ganz richtig einfach subsumiert und sagt, es geht hier nicht drum, ist Xavier Nazi oder nicht, sondern es geht drum, dass es richtig verletzend ist und richtig schlimm ist, was er da in den Videos sagt.
Was ich interessant daran finde, ist, dass man anhand dieser Situation und dem Statement jetzt von Savage halt sehen kann, dass das alles viel mehr ist, als das, was von außen immer gedacht wird, was es ist. Also da sieht man halt den Künstler Kool Savas und der sagt Dinge und da sieht man den Künstler Xavier Naidoo und da werden auch Dinge gesagt. Die arbeiten zusammen, also ist alles automatisch 100% Cosign so. Mhm. Und dann werden da Erwartungen dran gestellt. Und du hast das eben gerade schon gesagt, man hat also erwartet, dass Savas sich irgendwie positioniert, er sollte dazu etwas sagen. Und was halt immer nicht mit eingerechnet wird, ist, dass dahinter ja aber auch Menschen sind. Ja. So, das sind Menschen, das sind Familien. Und ich sag mal so, wenn man hört, dass er sagt, ich wollte mit ihm persönlich sprechen, dann finde ich das eine ziemlich logische Antwort und auch ziemlich normal menschlich, weil wenn man zu jemandem eine jahrelange Beziehung hat, selbst wenn die jetzt nicht, ja, die telefonieren ja nicht täglich oder so, aber die kennen sich seit wahrscheinlich 15 bis 20 Jahren. Es ist so, dass Xavier Naidoo natürlich auch in der als öffentliche Figur beeindruckend ist, der hat Türen aufgemacht, der ist eine sehr wichtige Person für viele Communities in Deutschland gewesen, die jetzt in Teilen sehr enttäuscht von ihm sind und entsetzt sind, was da passiert. Und das sind auch Realisationsprozesse, die, das geht nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern du hast jemanden, von dem du sehr große Stücke gehalten hast, wo du plötzlich denkst, Alter, was geht denn jetzt ab so?
Ja.
Und dass du dich dann nicht sofort in die Öffentlichkeit stellst und anfängst, Dinge zu sagen oder sonst irgendwas, bloß, und das muss man dann, ich sag das mit Absicht, bloß weil es viele Leute fordern, kann ich schon nachvollziehen. Weil dann ist es halt mehr der Mensch Savage Jüderi und nicht der Rapper Kool Savage. Und dass es diese Komponente mit dem Vater gibt und so weiter, das zeigt auch, da ist mehr als jetzt nur das, was wir sonst normalerweise sehen. Und das finde ich gut, dass Savage das mal sozusagen transparent gemacht hat. Eine andere Ebene, die ich auch noch interessant finde, ist, dass man das natürlich ein bisschen vergleichen kann mit der Trettmann-Situation. Weil auch da haben wir ja gesehen, dass lange nichts gesagt wurde, nicht kommuniziert wurde.
Mhm.
Und das dürfte, und das haben wir ja auch schon mal analysiert, damit zusammenhängen, hat er dann ja im Juice-Interview auch gesagt, dass er direkt sprechen wollte, dass er wissen wollte, weil der Mensch wollte wissen von dem anderen Menschen, was hast du da gemacht, um dann eine Entscheidung zu treffen, die die öffentliche Figur, also die Kunstperson für die Öffentlichkeit betrifft. Und das hat gedauert.
Ja, wobei ich dir ein Stück weit da widersprechen würde, beziehungsweise da anderer Meinung bin, weil ich glaube, dass es geht hier ja nicht um eine private Sache, wo alle fordern, hey, ihr müsst jetzt mal euren Beef hier offenlegen, sondern wenn ein Künstler in der Öffentlichkeit sich in einer gewissen Art und Weise zeigt und man ist dann als unbeteiligter Künstler irgendwie mit drin, weil man zusammen Musik macht oder zusammen Kunst macht und zusammen auch in der Öffentlichkeit auftritt, dann finde ich, gibt's immer so eine Inkubationszeit von, ich weiß nicht, das ist bei jedem anders und Trettmann hat das jetzt aufgelöst und Savage hat das aufgelöst. Ich finde aber tatsächlich, also Savage hat das auch aufgelöst, weil ich meine, das Interview beginnt damit, dass Claudia einfach auch sagt, hey, hier schreiben jetzt die Leute alle nur, was ist mit Xavier, willst du dazu was sagen? Und das finde ich tatsächlich gut und ich finde, das Recht hat der Hörer oder es haben auch Journalisten, dem Künstler da Druck zu machen und zu sagen, Statement, sag irgendwas dazu, weil es ist eben dann kein privater Streit. Und ich finde das richtig und wichtig, dass Savage hier jetzt was dazu gesagt hat. Für mich ist es auch okay, wenn Künstler, also selbst wenn Savage vor einer Woche einfach gesagt hätte, Leute, ich möchte erst mit dem reden oder ich möchte das erst persönlich klären, finde ich auch okay. Aber wenn ein Künstler dazu gar nichts sagen würde, dann fände ich das, also ich finde, die Zeit ist einfach vorbei, wo man sagt, okay, das ist jetzt aber immer noch unsere private Sache dann, weil es ist nicht privat in dem Moment, wo jemand politische, öffentliche Statements rausballert und das hat Xavier die letzten Wochen und dass Savage sich dazu jetzt äußert, finde ich groß natürlich, cool auch, wie er es macht, aber war auch nötig, meiner Meinung nach.
Ja, ich habe ja auch mit keiner Silbe gesagt, dass man nicht sich bemerkbar machen darf oder Druck machen darf.
Ja, ja.
Das passiert ja auch. Ich habe lediglich aufzeigen wollen, dass man anhand dieses Statements und dieser Situation mal ganz gut nachvollziehen kann, dass das halt darüber hinausgeht, was wir an öffentlichem sehen oder eben nicht sehen und dann losgehen und fordern, dass hinter den Kulissen aber Dinge passieren, dass sich Leute zum Beispiel auch Gesprächen verweigern. Also Savage hat ja gesagt, dass Xavier, mit dem er also offensichtlich ja schon 6 Songs für ein Folgealbum, für das Savage 2 Album im Grunde fertig gearbeitet hatte, dass der sich nicht zurückgemeldet hat.
Ja.
So, und da kann man sich dann, also Savage sitzt da, möchte gerne sprechen, aber es kommt nicht zurück, dann dauert sowas auch wieder einen Moment und das ist nur, was ich sagen will, man kann halt sehen, dass da schon Dinge passieren.
Ja.
Und dann werden halt irgendwann Entscheidungen getroffen. Und Xavier hat offensichtlich die Entscheidung getroffen, im Grunde mit niemandem zu reden, außer mit seinen, es wurde überall geschrieben, mit seinen neuen Freunden, aber das sind eigentlich seine alten Freunde.
Mhm.
Und weil er wollte ja auch RTL zum Beispiel nicht antworten.
Ja.
Er wusste schon, dass RTL, dass wenn er sagt, was Phase ist, wird RTL seine Meinung nicht verändern, sondern nur bestätigt fühlen. Und das war für mich, meine Meinung, war das in der Situation zwischen Savage und Xavier genauso. Xavier wusste, wenn ich jetzt mit Savage rede, wird er mir Fragen stellen, die, wenn ich sie ihm beantworte, das Ergebnis dasselbe ist, wie wenn ich jetzt nichts mache. Und da habe ich anscheinend keinen Bock drauf.
Ja. Ja, und ich glaube, dann ist es auch, also ich glaube, man kann jemandem die Hand reichen. Ich finde es auch sehr groß von Savas, dass er hier sagt, ich reiche dem trotzdem erstmal die Hand und gebe dem die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Aber wenn, er meinte dann irgendwann so, ja, wenn ich den halt terrorisiere, dem die ganze Zeit Nachrichten schreibt, der ist mir nichts schuldig. Wenn der nicht mit mir reden will, ist es halt so. Daran merkt man dann, glaube ich, auch, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da. Savas weiß, dass da jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel kommt. Und dann zu sagen, okay, jetzt positioniere ich mich und ich erzähle noch ein bisschen so den Grund, fand ich damals auch schon bei Trettmann gut, dass man das so ein bisschen einordnet und sagt, Leute, ich war jetzt nicht irgendwie gerade im Urlaub und natürlich müsste man das nicht dazu sagen, aber ich finde es schon wichtig, weil es ja viele Leute gibt, die warten und deswegen Props auf jeden Fall.
Also ich würde da auch nochmal stärker darauf hinweisen wollen, dass für mich das so aussieht, als hätte Xavier Naidoo auch vorher schon gewusst, okay, es wird ab der Sekunde, wo das eskaliert, ist alles anders. Weil, das ist das, was ich meine, dass er nicht geantwortet hat. Er hat ja im Grunde diese Leute geghostet. Er hat ja Beziehungen beendet, indem er nicht mehr reagiert hat. Was? So kommt mir das vor. Und warum macht er das? Ich interpretiere das so, weil auch in seinem Statement zu DSDS hat er ja gesagt, wenn ich da sagen würde, was ich so, was meine Meinung ist, dann hätte ich da nicht mehr mitmachen können. Also habe ich das noch zurückgehalten, war Mitglied in der Jury und dann ist es halt hochgegangen, weil dann auch die maximale Aufmerksamkeit da ist.
Was mich halt trotzdem total überrascht daran, und das ist ja auch so ein bisschen dann dieser letzte Teil dieses Interviews, dass man der Sache kein Label geben will, dass er der Sache, also Xavier der Sache kein Label geben will, das verstehe ich aus seiner Sicht. Er sieht sich ja, Savas meint das dann auch, dass er sich ja anscheinend anders sieht, als er jetzt gerade irgendwie dargestellt wird. Aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's halt drum, dass wenn so viele Menschen da sind, die sagen, ich fühle mich so massiv verletzt und also ich gehöre auch mit dazu. Das ist einfach, das verletzt massiv, wenn man sowas hört, vor allem in der heutigen Zeit, dass er dann nicht darauf eingeht. Das hat mich schon verwundert, weil das ist ja so ein radikaler Kurs, der nochmal so eine andere Qualität hat einfach. Weil es geht jetzt nicht drum, wird er hier aus seiner Sicht in die falsche Ecke gestellt oder nicht, sondern er kappt ja richtig Beziehungen und Verbindungen für seine Ideologie oder seine Ansichten so. Und das hätte ich ehrlich gesagt, ich dachte irgendwie, dass er so ein bisschen, gerade am Anfang, als dann dieses Statement auch rauskam, wie er das dann mit RTL und so erklärt, dachte ich, dass er aber gerade bei einem, also du hast ja schon gesagt letztes Mal, dass das sich alles so ein bisschen geplant anfühlt für, von ihm. Aber ich meine, er hat ja trotzdem mit Savas Tracks aufgenommen und ist davon ausgegangen, dass die rauskommen. Und ich frage mich halt, gab es da irgendwann, also wie war der Zeitverlauf und wann hat er gemerkt, okay, jetzt bringe ich das alles so raus oder jetzt ist das alles so draußen und dann kappe ich diese Verbindung. Das verstehe ich nicht.
Wenn du dir die letzten Jahre anguckst, ist es ja so, dass Xavier immer mal wieder auch diesen Vorwürfen ausgesetzt war. Und dann gab es immer eine Gegenkommunikation. Es wurde immer gesagt, nee, das ist nicht so. Genau. Das heißt, zu den damaligen Zeitpunkten war das wichtig, dass klar ist, dass er nicht in diesem Lager ist, weil das hat natürlich Folgen. Menschen distanzieren sich, Menschen wollen mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten. Und zwar, ich spreche jetzt von wirtschaftlichen Folgen. Mhm. Es wird weniger Bookings geben, weil Leute sagen, nee, ich will kein Konzert, er wird vielleicht Fans verlieren und so weiter und so fort. Das scheint sich über die letzte Zeit so gedreht zu haben, dass er bereit ist, öffentlich dafür zu stehen. Das heißt, selbst das Statement, was nach dem ersten Video gemacht wurde, bevor RTL Xavier rausgeschmissen hat, da hat er ja im Grunde einfach nur bestätigt, was er in dem Song sowieso auch in diesen Videos gesungen hat. Er hat es ein bisschen anders formuliert und vielleicht hier und da mal etwas harmloser angesetzt, aber im Grunde ist es inhaltlich dasselbe. Was heißt, eigentlich steht er dazu und er war sich auch bewusst darüber und es war der Moment, wo er bereit war, das jetzt in Kauf zu nehmen, sprich weniger Einnahmen potenziell, weniger, ich meine, jetzt ist sowieso alles am Arsch, aber ja, die ganze Infrastruktur, Personen auch zu verlieren, Personen, die sich von ihm wegdrehen werden, die sagen, wenn ich kann und ich will auch nicht mehr mit dir arbeiten, weil das so nicht geht.
Ja.
Dazu war er bereit. Jetzt. Vorher halt nicht. Was letztendlich, keine Ahnung, dann die Entscheidung gebracht hat, weiß ich nicht. Ich sag mal so, wenn er sich die letzten Jahre mit diesem Sektor beschäftigt hat und der über die letzten Jahre ja vehement stark geworden ist, dann ist es vielleicht weniger, also er hat ja jetzt viele alte Freunde, die ihn begrüßen und applaudieren. Das ist ja auch das, was Savage sagt, was das Problem auch unter anderem seines Vaters war. Aber Savage hat es so formuliert, dass die Sätze, die er sagt, die Formulierungen halt wie aus den Mündern von Rechten klingen.
Ja.
Und da in diesem Satz merkt man auch immer noch, dass er das eigentlich gar nicht richtig glauben kann, dass diese Person da in dem Lager aktiv ist und Hände schüttelt und Freundschaften pflegt.
Aber genau, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, man kennt es ja von modernen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen modernen, weil diese Weltanschauung ist für mich nicht modern, aber so diese neue rechtsradikale Art, wo du schon so siehst, die Menschen bewegen sich mitten in der Gesellschaft, aber du siehst an ihrem Verhalten, dass die oder die Ideologien irgendwie sonst so leben. Es gibt immer wieder so Reportagenaspekte, I don't know, wo dann solche rechten Politiker begleitet werden und du siehst schon, dass die sich winden, wenn es so an Grenzen geht, wo sie glauben, dass es nicht mehr vertretbar ist. Und das ist halt eine Sache, das geht für mich bis heute nicht mit dem klar, was Xavier da macht, weil das, was er da in den Videos sagt, ist einfach so krass, dass ich das Savage sofort zustimmen würde. So, das hört sich an wie aus dem Mund eines Rechten. Aber also, da gibt's ja noch diese andere Seite. Da gibt's ja noch den Xavier, der aber mit einem cool Savage zusammen Musik macht. Und das ist für mich schon was, ich weiß nicht, ob er da jetzt dachte, okay, das, also so ein bisschen diese Argumentation, die oft ja dann von Leuten kommt, die irgendwie die NPD wählen, aber sagen, oder die AfD wählen und dann aber sagen, ja, aber hier der Dönerverkäufer, der ist ja super nett, den meine ich ja nicht damit. Also, ob er das dachte, dass er so dachte, ja gut, aber Savage zählt da ja eh nicht rein. Oder ob er wirklich so zwei Leben lebt und halt sagt, okay, in der Öffentlichkeit mache ich natürlich mit einem cool Savage zusammen Musik und wir können ein Album rausbringen, aber ich habe auch noch eine private Meinung und die ist so und so.
Ich glaube, das Problem ist, dass es gibt viele Überschneidungen thematischer Natur zwischen dem Rap-Sektor und dem menschenfeindlichen Sektor. Es gibt misanthropischen Rap. Ich selber zum Beispiel habe mich jahrelang als Misanthrop bezeichnet, was ja heißt Menschenfeind oder Menschenhasser. Und wenn ich zu Konzerten von Rappern gegangen bin, die dafür bekannt sind, dass sie solche Texte schreiben, dann habe ich immer gedacht, mit diesen Leuten in dem Raum bin ich, wir sind alle cool miteinander und wir verarbeiten den Schmerz über das Verhalten der Menschheit, ja. Genauso wie der Rapper das in seinen Texten macht, so hören wir zu. Wir lachen uns eins darüber am Ende, weil er halt also bösen Humor verbreitet. Und dann gehen wir nach Hause und fühlen uns einen Ticken besser. Ich habe über die letzten Jahre begriffen, dass ich falsch lag in der Annahme, weil die Rapper, die das machen, mit denen rede ich ja auch, ich weiß von denen, dass das ihre Art der Verarbeitung ist. Ja, das sind Menschen, die sind enttäuscht, wenn sie sich die Menschheit angucken und wie sie sich verhält. Aber sie würden niemals echte Menschenfeinde sein, sondern sie wollen eigentlich das Gute für die Menschen. Sie sind aber so frustriert, dass sie halt böse Sachen sagen. Und so einer bin ich auch. Ich bin also sozusagen ein enttäuschter Romantiker, kannst du es von mir aus nennen. Mhm. Und neben mir der Typ, von dem ich dachte, der ist genauso auf diesem Konzert jahrelang, muss ich jetzt feststellen, nee, der neben mir ist ein echter Menschenfeind. Mhm. Der nimmt das, was da auf der Bühne gesagt wird, für 100% voll und der möchte wirklich, dass so. Und diese Überschneidungen, die es da gibt, die man jahrelang nicht gesehen hat, die kann man jetzt wahrnehmen und sehen, weil es diese politischen Verschiebungen in den letzten Jahren gegeben hat. Das sind die Hip-Hopper, von denen man feststellt, dass sie plötzlich in dieses rechte, neonazi-artige Lager wandern, abrutschen und sich dazu bekennen. Und das total paradox ist für einen, weil man sagt, Digga, wie kannst du Hip-Hop-Fan sein und gleichzeitig das feiern?
Ja.
Und der Bruch ist halt eben genau in dem, an der Stelle, die einen haben es nicht ernst gemeint, sondern haben es zur Verarbeitung gebraucht, um sich besser, also ne, um irgendwie damit umgehen zu können. Und die anderen haben es auch gebraucht, aber haben es ernst gemeint. Und das kannst du dann in ganz vielen Ebenen weiterverfolgen. Dieses Trollwesen zum Beispiel. Hm. Es gibt Leute, die machen das, ja, da ist Spaß bei, aber sie meint es eigentlich nicht so böse. Wenn sie dann irgendwann mal bemerken, dass gemobbte Menschen, dass es denen eigentlich nicht so gut geht, dann, ups, okay, ich habe früher auch gemobbt, kacke. So, ja, dann setzt er so einen Prozess ein. Und dann gibt es einfach die Arschlöcher, die for life es ernst meinen,
ja,
und echte Trollmobber sind, mhm, und es auch weiter durchziehen werden, weil sie sich wirklich, weil sie es feiern.
Ja.
Und das, da gibt es diese Überschneidung. Und was ich vorhin meinte mit Xavier, dass es diese, früher hatte der ja den Eindruck, dass er dann alleine ist. Wenn er das durchgezogen hätte vor 10 Jahren, wäre er ja irgendwie alleine gewesen. Jetzt weiß er, es gibt eine große Lobby, die können Parteien bis zu 15, bis zu 20% anheben. Und das ist eben genau der Punkt. All diese, die früher geschwiegen haben, die denken jetzt, also die sehen sich jetzt gegenseitig und können jetzt rumplärren und das, ja, der ist dann nicht mehr alleine. Und deswegen hat er, glaube ich, den Mut gefunden. Plus, ich glaube, er muss sich um Geld eh keine Sorgen machen. Und Image ist ihm dann eh auch scheißegal. Und dann tschüss, nach mir die Sinnflut. Ja, versuchen wir mal zu einem anderen Thema zu kommen, das ähnlich vielleicht deprimierend ist. Wir sprechen wieder mal über PA Sports, der hat offensichtlich viel Zeit und der haut so Sachen raus und ich finde da immer wieder Sachen, die ich interessant finde, wo ich gern mit dir drüber sprechen möchte. Und er hat eine Sache beantwortet zum Thema, also er ist gefragt worden, wie oft hier, was ist mit Schutzgeld im Rap und so. Und er hat da so erzählt, ja, pass auf, wir müssen das erstmal erklären, was ist das eigentlich? Und deswegen wollte dich mal fragen, was stellst du dir unter Schutzgeld, so ganz klassisch, wenn du das hörst, der Rapper zahlt Schutzgeld, wie stellst du dir das so vor? Wie funktioniert das?
Also ich müsste gleich dazu auf PA eingehen, weil ich fand das interessant, ich habe kurz das Video gestoppt, als er meinte so, wir müssen jetzt erstmal klären, was Schutzgeld ist. Dann habe ich mir überlegt, was ist für mich Schutzgeld, und für mich ist es der Druck, der ausgeübt wird auf eine Person, egal in welcher Form und auch egal mit welchen Mitteln. Also wenn man, da ist für mich eine Komponente dabei, die mit Unfreiwilligkeit zu tun hat, mhm, und ein Tauschgeschäft, das aber ein unfreiwilliges Tauschgeschäft ist. Und für mich heißt Schutzgeld nicht das, was PA Sports dann so sagt. Also ich hatte fast das Gefühl, als er das für sich so definiert und dann sagt, ja, für mich ist Schutzgeld nur zum Beispiel, dass hier jetzt, da kommt jemand rein jeden Montag und dann muss der irgendwie da regelmäßig Geldsummen zahlen. Das macht eh kein Rapper in Deutschland. Das war ja so die erste Story dazu. Und da dachte ich mir so, nee, so einfach ist es nicht, weil wenn man diese ganzen Komponenten hört, und es gibt ja schon auch so ein paar Geschichten im Deutschrap, wo man das vermuten könnte, dass es… Ja,
aber warte.
Ja.
Weil man muss es einmal schon so aufdröseln, wie er es gemacht hat. Weil das Wort Schutzgeld kommt klassisch von dem, wie er es erzählt hat. Du hast einen Laden und dann kommt jemand rein und sagt, pass auf, ich kriege jetzt jeden Montag, er sagt 20.000 Euro, ich kriege jeden Montag von dir 20.000 Euro, die hole ich ab oder lasse ich abholen. Und wenn du das nicht zahlst, dann ficken wir dich. Dann hat er eine zweite Variante erzählt, die auch, jemand kommt rein, sagt, brauchst du Schutz? Der Ladenbesitzer sagt nein, dann geht er wieder weg. Und dann kommen Unbekannte, machen Trouble und dann kommt der Typ wieder und sagt, brauchst du jetzt Schutz? Und dann wird halt gezahlt. Ja. Beide Mechaniken sind am Ende des Tages dasselbe. Du zahlst eigentlich Geld dafür, dass diejenigen, die da kommen, dir nicht alles kaputt machen.
Ja, aber beide Varianten sind die par excellence einfachsten, wie es im Lehrbuch steht, Varianten von Schutzgeld. Und ich glaube, dass es in den wenigsten Fällen, also ich glaube, wenn du hier in Berlin, Neukölln rumläufst, gibt es 1000 verschiedene Varianten von Schutzgeld. Weil es kann ja auch sein, dass man in einer freiwilligen Situation, weil man sich Geld leihen möchte oder weil man irgendwie Support braucht in irgendeiner Richtung, mit Menschen zusammenarbeitet, die Arbeit nicht aufkündigen, wenn das Business erledigt ist, sondern die dann sagen, sorry, ich habe dir doch neulich da mal letztes Jahr geholfen. Und da zählt für mich dann eben nicht, ob das in einem regelmäßigen Abstand ist, sondern wenn jemand in einer Notsituation sich an Leute wendet, oder Leute sich an jemanden wenden in einer unfreiwilligen Situation, dann ist es für mich genauso Schutzgeld wie jetzt dieses Beispiel da. Und ich glaube, dass im Deutschrap, vielleicht ist das nicht die klassische Variante, ein Rapper wird groß, dann kommt sofort jemand, der sagt, brauchst du Schutz, der sagt nein oder der sagt doch und dann geht's los. Sondern ich glaube, das ist ja schon auch ein Business, wo es mega viel um Gefallen, Kontakte, Connections geht. Und dieses Reinsliden von Schutzgeld, das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem, dass man sich zu einem Zeitpunkt, ja, dieser Praktik irgendwie bedient, wo es vielleicht gar nicht gefährlich wirkt oder wo es vielleicht völlig okay ist und man auch cool ist am Anfang. So das, was Bushido erzählt hat, war ja auch so, dass die jahrelang sehr freiwillig zusammengearbeitet haben und so. Ich weiß nicht, wie das später war und wann dann eine unfreiwillige Komponente dazugekommen ist, aber ich glaube, dass es halt 1000 Varianten gibt und ich fand das irgendwie so einfach abgefrühstückt, wie PA das hier versucht hat. Ich verstehe das, dass er versucht hat, das irgendwie zu normieren, aber ich glaube nicht, dass Schutzgeld so einfach normiert werden kann.
Das Beispiel, was er genannt hat, da sagt er in der Form, in diesen zwei Beispielen, die ja am Ende eigentlich im Grunde eine Variante sind, In der Form gibt es kein Schutzgeld, zumindest soweit ihm das bekannt ist, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er da genügend Wissen hat, das gibt es nicht. Wenn wir das jetzt vergleichen würden anhand dieses Beispiels, dann würde das ja jetzt, was du sagst, oder anders. Ich verstehe das so, dass eine Kneipe, die jeden Montag Schutzgeld zahlt, dass die Leute, die da montags reinkommen, aber nicht dafür einsetzen kann, die Kneipe einen Steinwurf weiter platt zu machen. Oder wenn der Beef mit dem Kneipier von gegenüber hat, dann kann der die montags reinkommen, könntet ihr mir helfen, könnt ihr was machen? Und die sagen, was willst du, fick dich.
Ja.
Und die Ebene, das ist das, wo, so wie ich das verstehe, PA hinaus will, dass das eine andere Ebene hat. Und ich habe ja das ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass dieses Schutzgeld, wenn ich jetzt eine Sicherheitsfirma engagiere, ist das dann auch Schutzgeld? Nein. Aber von der Mechanik ist es ähnlich. Ich bezahle etwas, ich bezahle einen Service und ja, die Zwangkomponente kann da und ist da sehr wahrscheinlich auch mit drin, aber es ist etwas anderes. Es ist nicht der ausschließliche Schutz, den man vor der Person zahlt, die vor einem steht, sondern man bezahlt den und kann den dann auch einsetzen zum Schutz vor den anderen.
Na, aber Bösen. Auch diese Geschichten gibt es ja total im Deutschrap. Es gibt doch genau diese Geschichten, dass ein Rapper, ich gehe jetzt hier explizit nicht auf einzelne Personen ein, aber diese Geschichten, vielleicht ist es auch nur alles ein Mythos und PA hat da irgendwie einen ganz genauen Blick rein, aber dass man plötzlich so zu einem Clan dazugehört, die so ein bisschen nutzen kann, wenn Beef ist, die vorschicken kann, dann richtet sich der Clan gegen einen, man wird erpresst, alles die letzten Wochen passiert in den Nachrichten mit Rappern, man geht zur Polizei, dann geht man aber zu einem anderen Clan, dass der einen beschützt, das ist ja richtig klassisch eigentlich, wir beschützen dich vor anderen.
Ja, das sag ich ja. Das ist das, was im Rap stattfindet und deswegen hat PA Sports gesagt, das Beispiel, was ich genannt habe, was man unter dem Begriff Schutzgeld benutzt, weil das ist ein feststehender Begriff, der ist eben
für keinen Schutz, also einfach nur so, man zahlt einfach nur so für einen Laden oder, also man zahlt nicht dafür, dass man tatsächlich einen Schutz bekommt, sondern man zahlt einfach nur, weil Leute reinkommen und sagen, ja hier Geld her.
Naja, man zahlt das Geld, weil wenn man es ihnen nicht zahlt, dann kommen dieselben Leute rein und legen deinen Laden in Schutt und Asche.
Ja, okay.
Das ist Schutzgeld, so funktioniert die Mechanik. Das sind nicht welche, die du bezahlst, damit sie einen anderen Laden in Schutt und Asche legen können.
Aber auch da gibt es Beispiele, dass Rapper dachten, sie haben den Schutz und wollten den einsetzen und die Leute haben gesagt, nö, der wollte die ganze Zeit, dass ich hier zu A und B gehe und Beef anfange. Ich wollte das aber gar nicht, der sollte mir einfach so sein Geld geben. Also
den letzten Satz weiß ich nicht. Das, was du sagst, ist wie die Statements, die man in der Bushido und Arafat-Causa gehört hat, dass man da, und da war es eigentlich andersrum, dass der Rapper, also Bushido, So habe ich das verstanden, was man da an Veröffentlichten und Sachen zu hören und zu lesen bekam, dass Bushido da kein größeres Interesse hat, er dann ja auch nicht. Auf den Alben sind ja die Disses nicht mehr drauf, von denen wir wissen, dass er sie sogar recorded hat. Also er hatte keinen Bock, diesen Kampf draußen auszuführen.
Ja. Mhm.
Also ja, natürlich, es wird alle Varianten geben.
Ja, aber das ist halt, also gut, vielleicht, also ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass PA hier eine Rauchbombe zündet und sagt, naja, so in der Form, schaut mal alle an, die Form, die gibt's im Deutschrap nicht. Ja, okay, dann gibt's halt diese Form nicht, aber Schutzgeld gibt's im Rap auf jeden Fall. Davon bin ich fest überzeugt. Also ist natürlich alles.
Also das so Schutzgeld in dem Sinne, dass du zahlst, damit du deine Ruhe vor der Person, die du bezahlst, hast.
Ja.
Ich glaube das nicht. Okay. Aber das ist perfekt, wie du am Anfang beschrieben hast, süß und sauer. Und ihr könnt einfach mal in die Kommentare knallen, wie ihr darüber denkt und wie ihr über das Ganze, also wie ihr das Ganze seht. Und wir gehen mal weiter, weil ich weiß, dass du eine gewisse Expertise hast, die ich nicht habe und die würde jetzt hier genau zum Tragen kommen. Und zwar hat K1, wie wir alle, ne, geht der zurzeit nicht so vor die Tür, der hat einen Song veröffentlicht, Money Stacks. Ich muss für mich persönlich zugeben, wahrscheinlich der beste K1-Song seit 15 Jahren für mich, keine Ahnung, wie geht's dir?
Auch, same.
Warum? Also,
ich muss dazu sagen, schlechtes Video.
Fandest du Despacito Kacke? Hieß doch so, oder?
Hieß es so? Nein. Ah, fuck, wie hieß denn das?
Ich weiß es auch nicht
mehr. Ja, okay, aber irgendwie hieß es.
Senorita?
Senorita, genau. Despacito. Aber es hätte halt auch gepasst, so ist egal.
Ja.
Also ich fand das Video grottig dazu. Das war auch so, ich habe mir das angehört und ich dachte mir so, ach man, K1 und Shindy sind schon so, man merkt, dass die so aus einer Ecke kommen. Also ich habe am Anfang so mit dieser ganzen Optik und dem Rumgeprolle gar nichts anfangen können. Und dann ist es aber einfach so und daran merkt man dann schon auch, obwohl ich ja so eine lyrische Fanatikerin bin, am Ende ist es halt, ich meine, K1 kann einfach rappen und der kann schon auch texten und da sind so ein paar Punches drin, wo ich mir denke, inhaltlich holt mich das nicht ab, aber die Vergleiche und die Art und wie er rappt ist also wirklich so wieder der alte K1 und zwar in einer neuen Form. Sicherlich nicht ganz mein Geschmack, aber das ist ein super guter Track einfach.
Ich wollte aber eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich er ist ja aufgrund der Situation gezwungen gewesen, ein Video woanders zu drehen. Deswegen hat er es in seinem Haus, eine Villa, gedreht. Und du als von uns beiden architektonisch versiertere Person, ich würde gerne mal, kannst du dieses Haus in dem Video ein bisschen einordnen für mich?
Also ist Classic Bauhaus, diese Villa. Es ist halt so, also ich glaube, deswegen hat mir das auch nicht gefallen. Es ist so ein richtig seelenloser Rich Kid Bau. Alles ganz, also Bauhaus, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, aber so sehr klotzig, klare Kanten, weiß, schlicht, clean alles, offene Kanten auch, also zum Beispiel die Treppe und so, das ist so, die Formen der Treppe sind so offen. Ich meine, ich bin keine Architektin, ich bin einfach nur mit einem Architekten aufgewachsen und kann das so ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie es wahrscheinlich mein Vater sehen würde. Papa, schau dir mal das Video an und sag mir, wie du das beschreiben würdest, aber.
Würdest du, sei so ehrlich, würdest du das Haus für 100.000 Euro kaufen?
Lol, never. Ich finde auch, dass es so ein Haus
Obwohl
ist,
es sehr, sehr viel mehr wert sein dürfte.
Ja, auf jeden Fall würde ich das nicht kaufen. Das ist so ein Haus, da kannst du einfach gar nichts mehr machen, weil das ist architektonisch so verkünstlicht, dass du, also ich meine, ich bin ja eh Coziness Queen. Ich mag es halt, wenn Holz und Kanten und Ecken und so, es muss jetzt für mich keine englische
Gelsenkirchener Barock.
Nee, genau, das muss es für mich nicht sein. Es muss auch kein so ein Country-House sein oder so, dass man sich erst richtig wohlfühlt. Aber das ist so clean und dann auch so, er steht da in dem Treppenhaus und da sind so drei so Poller, auf denen dann auf jedem Poller eine Orchidee steht, eine weiße Orchidee. Weiße Orchideen auch richtig, so richtige Zahnarztblumen einfach, wirklich.
Okay, also wir hören raus, es gefällt dir nicht. Ich würde das Haus im Übrigen auch für 200.000 kaufen und hätte kein Problem damit. Okay. Ja, warum nicht? Also ich weiß, ich kann das schon nachvollziehen, wie du das beschreibst und es strahlt eine gewisse Kälte auch aus, so. Aber also ja, ich würde da auch in Urlaub fahren und warum dann auch nicht da wohnen? Also
echt jetzt? Aber also Urlaub fahren finde ich was anderes, weil ich finde, man sieht, da ist ein großer Grill, da ist ein Pool, da ist irgendwie, also ich kann mir das vorstellen, da mal so Gast zu sein und Urlaub zu machen, aber wenn man wirklich so, also ich habe da fast so eine Traurigkeit drin. Wir kommen später noch dazu, wie man mit Reichtum und so, wie man damit umgeht. Aber mir hat es fast ein bisschen leid getan, weil ich mir dachte, boah, wenn man so viel Geld hat und dann so lebt, ich meine, vielleicht gefällt es ihm ja auch einfach, jeder soll so leben, wie er glücklich ist, aber er sah fast so ein bisschen, ich will nicht sagen deplatziert darin aus, weil ich meine, K1 fährt ja auch diesen rich Lifestyle, aber irgendwie sieht es so aus, als müsste man die Fußbodenheizung auf 9 drehen, um irgendwas zu spüren in dem Haus.
Wow, okay. Das Ding ist, warum ich das überhaupt aufgebracht habe, ist, weil es in mir etwas getriggert hatten, weil nämlich ein Künstler zur selben Zeit auf diesem Erdball dieselbe Idee hatte und ein Video in seinem Haus gedreht hat. Dieser Künstler heißt Drake und das Video heißt Tootsie Slide. Mhm. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass du das auch gesehen hast. Und jetzt würde ich dich bitten, das mal zu vergleichen. Also das Haus von Drake mit dem Haus von Kay.
Ich würde das gern kurz beschreiben, weil ich weiß nicht, ob du Cardi B gesehen hast, die neulich in ihr neues Haus gezogen ist und dann so Videos davon gemacht hat.
Leider nein.
Okay, es ist same like Drake, einfach so riesengroße Marmorhallen. Also ich finde eh, dass Amerikaner so wenig Sinn, das ist wirklich was, das haben wir noch, weil wir näher an diesen skandinavischen, dänischen und natürlich auch deutsche Baukunst ist einfach nochmal was anderes.
Du meinst Ikea?
Nein, ich meine nicht Ikea, ich meine Kai Bojesen und Co. Also einfach so dieses dänische Design vom Wohnen her ist natürlich viel gemütlicher und so.
Dänisches Bettenlager.
Dänisches Bettenlager, wer kennt's nicht?
Ich bin Straße, ich weiß sowas okay. Nicht. Ja, weiter.
Dänisches Bettenlager, okay. Und ich denke mir oft in amerikanischen Häusern, also da gibt es sicherlich jetzt auch so neue Leute, ich weiß nicht, ob ihr so letzte Woche diesen ganzen Konflikt um Ellen DeGeneres mitbekommen habt, die ja gesagt hat, so von wegen, sie dreht zu Hause durch in ihrem 118.000 Quadratmeter Haus, wo du dir auch nur dachtest, okay, da würde ich halt super gern durchdrehen in diesem Haus. Aber auch bei Drake ist es jetzt wieder so, dass es so ein viel zu groß alles, viel zu aufgeblasen, sieht fast so ein bisschen aus wie so, wenn man im Buckingham Palace oder Schloss Neuschwanstein oder Versailles oder so, das kann man ja noch besichtigen. Und wenn man da durch diese Räume geht und das ist noch so eingerichtet, dann denkst du dir so, da hängt kein Bild, da ist nichts Persönliches, das ist einfach Marmor, riesengroße Vorhänge, Tafeln, an denen keiner sitzen will. Und so sieht es bei Drake auch aus. Also eigentlich die größere Variante, also Drake ist der große Bruder haustechnisch von K1.
Ja, also mit dem Königspalast fand ich schon besser. Das K1 ist für mich eher so ein bisschen Kanye West, moderne, kühle. Mhm. Bei Drake ist wirklich wie so ein urlaubsmäßiger, wie so ein Schloss, wo du hinfährst und wo du einfach von der Rezeption bis zu deinem Zimmer dieses Video drehen kannst, aber auch einfach 15 Minuten am Stück nicht dich wiederholst. Also du bist immer in einem neuen Raum. Und Kays Haus ist auf jeden Fall schon mal kleiner in dem Sinne, dass sie sich Locations wiederholen können. Ich fand es einfach nur, also dieses Drake-Video hat mich einfach krass weggepustet.
Ja.
Weil ich so gedacht habe, Alter, Digga, was ist bei dir los?
Und also dieses dann Haus ich würdest halt du nicht für 100.000 kaufen?
Das Haus würde ich würde 500.000 für bezahlen.
Okay, ein richtiger Tiefschlag für Drake.
Ja, ruf also an, er müsste nur zusagen, aber vielleicht ist das ja nur eine Frage der Zeit.
Ja. Kommen wir zu Alias, der diese Woche ein sehr, sehr interessantes Statement rausgehauen hat. Und das passt jetzt vielleicht auch so ein bisschen vor allem zu dem Drake-Haus, wo wir uns, glaube ich, beide relativ einig sind, dass es jetzt nicht so unser Ding ist. Ja, oder vielleicht auch voll unser Ding ist, I don't know. Ali hat auf jeden Fall ein Statement rausgehauen, er hat ganz am Ende gesagt, er möchte bitte nicht, dass das jetzt so eine Meldung wird, dieses Statement. Sorry, Bruder, aber es ist so gut, als dass es keine Meldung werden kann. Deswegen hier Shazabi, der Statement-Podcast heute. Also man muss ja bei Alias dazu sagen, zur Einordnung, der ist ja eigentlich so der Rapper, der, wo man am meisten denkt, man würde mal gern Mäuschen spielen, für wen der so alles geschrieben hat. Vieles weiß man ja, ich glaube, vieles weiß man auch nicht. Also er ist bekannt für seinen klugen Kopf und er hat ja eigentlich immer so, er hat ab und zu mal was zum Ghostwriting gesagt und so zur Zusammenarbeit mit Künstlern, aber nie so richtig. Und dieses Statement beginnt eben damit, dass er schreibt, ich habe für unzählige Künstler geschrieben, in der Vergangenheit, einige davon waren kreativ und konnten einfach nur das Erlebte nicht zu einem Text formulieren, hatten aber Visionen, wie der Sound sein soll. Kurzum, Leute von der Straße, deren Lifestyle komplett Rap ist und war und die jemanden brauchen, der das Ganze für sie übersetzt. Das ist ja alles cool. Dann gibt es aber diejenigen, die keine Ahnung von nichts haben. Die wollen einfach nur abkassieren. Die kommen in die Session mit Songs, die man 1:1 biten soll, während die Interpreten gelangweilt und halbtot auf ihr Smartphone starren. Nur damit sie mit dem Lifestyle und der Credibility, die Rap umgibt, die Wehrlosesten und Ahnungslosesten unserer Gesellschaft ausbeuten und manipulieren können. Diese Leute können nichts und versuchen alle auf ihr Level runterzuziehen. Oberflächliche Huldigung von Dingen, die sich jeder kaufen kann, wenn er nur genug Geld hat. Bei mir geht es um das Einmalige, um das Einzigartige, um das Imperfekte. Dann erzählt er so ein bisschen was über seine Kunst. Ich würde erstmal gerne auf den Teil eingehen, bevor ich dann gleich noch einen zweiten Teil vorlese, der ganz interessant für mich war. Hast du das in so einer Form schon mal von ihm gehört? Weil ich war total überrascht, dass er, ich hatte immer das Gefühl, dass Ali natürlich auch mit solchen Künstlern zusammenarbeitet, aber er immer ja, höflich, freundlich geschwiegen hat darüber, dass es wahrscheinlich auch so Cringe-Momente gibt, wenn du jemanden wie Ali holst, der so krass und toll ist in seiner Kunst und dann sagt jemand, mach einfach 1:1, das schreib mir das um, ich will genau den Track haben. War dir das neu oder hast du das von ihm schon mal in der Art gehört?
Also von ihm selber habe ich jetzt so nicht abgespeichert, aber dass Ghostwriter generell solche Erlebnisse haben, das ist eigentlich normal. So, weil das hast du auch als Nicht-Ghostwriter, auch als Journalist begegnest du Leuten, die ihren Job machen können, wissen wollen und gut darin sind und auch Bock haben und eben das Gegenteil, Leute, die nur Cloud chasen.
Was wir jetzt gelernt haben, Shoutout an Greenie. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, ich meine, Ali war ja jetzt weg, er ist seit ein paar Wochen, ich habe es ja hier schon mal erwähnt, diesen krassen Twitter-Grind von ihm, der ja auch einfach Gold ist, aber er ist zurück und man hat das Gefühl, er will sich mitteilen und deswegen fand ich auch gerade diesen zweiten Part ganz interessant, weil der so ein bisschen diese Erklärung gibt, die wir vor ein paar Wochen mal hier versucht haben, von wegen, wieso lebt ein Drake in so einem Haus, wo du vielleicht obviously das Gefühl hast, naja, so richtig wohl fühlt man sich darin nicht, es ist halt ein riesen Marmorklotz, aber es ist halt ein Marmorklotz am Ende so. Und Ali schreibt dann: Ich hatte 2013 kein Geld, um ins Kino zu gehen. Ich komme mit nichts und ich gehe mit nichts. Ich chille nicht gerne mit Leuten, die zu eitel sind oder zu viel Wert auf Mode legen. Ich finde das unangenehm und belastend. Und dann erzählt er eben, warum, also dass er gerne Trainingsshorts trägt. Und dann sagt er: Ich lege nur so viel Wert auf das Äußere, weil ich seit meiner Kindheit einen Komplex habe. Was daran liegt, dass wir nie besonders viel Geld hatten, ich aber in der bonzigsten Gegend zur Schule ging. Die Jordan ist ein Produkt dieses Yachtschadens, so möchte ich es nennen. Seht es mir nach. Ich bin leider genau das Gegenteil von dem, als was ich mich die Leute verteufeln wollen. Also es geht so ein bisschen um diesen Vorwurf, dass man zu ihm gesagt hat, so von wegen, wieso legst du denn so viel Wert auf Mode? Wieso zeigst du denn die ganze Zeit hier so Jordan-mäßig alles? Also sie haben ihm so vorgeworfen, dass er ein arroganter Fatzke ist. Und er erklärt dann eben, warum er das nicht ist. Und er sagt dann eben weiter auch, dass er die letzten Jahre so ein paar falsche Moves gemacht hat und dass er das dann aber gelernt hat und dass er dann eben diese Meldung nicht als Statement-Meldung so haben will. Aber ich fand das ist jetzt natürlich Alias, wie er leibt und lebt, aber Yachtschaden ist ein wunderschöner Begriff für das, was ihm da passiert ist und wie er das auch selbst reflektiert, dass er sagt, mir ist es halt wichtig, weil das ein Ausdruck von dem ist, dass ich mir das leisten kann, dass ich gut bin und so. Und das ist irgendwie so eine Störung, die man entwickelt, wenn man so aufwächst und denkt, ich habe nicht genug, dass man das dann zeigen will und sich das leisten möchte. Aber dass er dann irgendwie sagt, dass er am liebsten seine Trainingsshorts über Wochen trägt, das zeigt halt, dass da so eine Deepness bei ihm drin ist und eine Reflexion drin ist, die ich sehr bemerkenswert finde, weil man diesen Schritt mehr eigentlich von Künstlern so nie hört. Ich meine, wir haben ja hier über einen Flair oder einen Carpi gesprochen, die so gruselige Sachen anhaben, wo du dir denkst, wieso tragen die das? Gefällt es denen wirklich? Und wo du ja auch meintest, nee, da, es geht nicht darum, ob es denen gefällt oder nicht, sondern hier geht es darum, ich zeige, was ich habe, weil ich das so lange nicht hatte.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt immer dasselbe, dass es ist die Frage, wodurch du dich motiviert siehst. Ist es intrinsisch oder extrinsisch? Also motivierst du dich theoretisch selbst, belohnst du dich selbst, indem du Dinge tust, in dem Wissen, dass sie gut sind und dann bist du auch zufrieden und glücklich? Oder brauchst du Bestätigung von außen, das Externe dann also, und dafür machst du dann Dinge, wie zum Beispiel dir teure Sachen kaufen? Und die Frage ist, was macht final länger glücklich? Und ich habe letzte Woche einen Artikel darüber gelesen, dass eigentlich in allen Forschungen immer wieder dasselbe herauskommt, nämlich dass dieser ganze oberflächliche Kram, also all dieses Extrinsische, wo es darum geht, Status zu behaupten und zu zeigen und darum zu kämpfen und so weiter, dass das die Menschen eigentlich überhaupt nicht auf Dauer glücklich machen kann, ist ja auch logisch, weil du dich in einem Dauerwettbewerb, also deswegen auch Cloud Chasen, weil du jagst dieser externen Anerkennung nach. Und du musst dann halt viel Geld verdienen, um dir teure Sachen zu kaufen, um den anderen zu zeigen, das und so weiter. Und das ist ja alles anstrengend. Und dann ist es ja auch noch nicht mal gesichert, dass dir die Bewunderung zufliegt. Sowas kann ja dann auch noch drehen, wenn dann plötzlich irgendwie Reichsein eigentlich vielleicht gar nicht so cool ist, weil dein Reichtum, also dein Plus ist ja das Minus von wem anders. So funktioniert es ja. Und das ist dann eben dauerhaft macht es nicht glücklich. Dauerhaft macht die Einfachheit, das Simple, das macht glücklich. Und das hat er da ja auch geschrieben. Also seine Schlappen, was hat er geschrieben? Unterhemd und eine Jogginghose?
Ja, T-Shirt und Jogginghose, so. Ja.
Weil, what the fuck, was braucht man denn?
Also er sagt noch so einen Satz, das finde ich auch so, das ist so ein Next Level, sich selbst durchschaut, akzeptiert, wie man ist, das auch angenommen und auch, weil ich finde immer, wenn man das akzeptiert hat, heißt es ja nicht, dass man jetzt keine Markenklamotten mehr kaufen kann. Kann man ja, ich finde es aber cool, dass er so diesen Schritt weitergeht und er sagt eben, des Weiteren gebe ich mein versteuertes Einkommen für Luxusshit aus, als Reparation für die seelischen Schäden, die über die Jahre am eigenen Selbstwertgefühl entstanden sind, durch die Leute, die einem einreden wollten, dass man nur Dreck ist.
Genau, aber es wird ja eben eingeredet, dass man Dreck ist, eben darüber, dass man das Falsche hat.
Ja.
Also du trägst nicht die richtigen Klamotten, du hast nicht den richtigen Haarschnitt, nicht die richtige Uhr, nicht das richtige Auto, nicht das richtige Haus. So, wo man sich dann halt denkt, ja, ich kann es mir halt nicht leisten. Und jetzt? Und das ist halt so, das ist natürlich extrem deprimierend, frustrierend und wir haben auch oft hier schon drüber gesprochen. Ich erinnere mich, das letzte Mal irgendwie zu Weihnachten habe ich ja diese Bravo-Geschenke gekriegt und da haben wir ja auch darüber gesprochen, was so die besten Sprüche von Rappern sind, die Leute in der Schule als Rebuttal, als Replik geben sollen auf Angriffe von solchen Iddies. Und wir haben darüber auch gelacht, weil es ja auch so einen Skurrilitätsfaktor hat. Im Kern ist es aber todestraurig, weil offensichtlich dort Menschen fertig gemacht werden.
Genau, fertig gemacht werden. Und dass er das hier so betitelt und sagt, das ist die Reparation für die Schäden, die diese Menschen, seelischen Schäden, die die Menschen mir angetan haben, das ist für mich aber tatsächlich nochmal ein Schritt weiter der Bewertung, weil natürlich spürt man das bei vielen Rappern und denkt sich, das ist nicht, weil die von sich aus einfach entschieden haben, sie wollen das so, sondern die haben ganz schlimme Erfahrungen gemacht und versuchen jetzt, das irgendwie auszugleichen, verzweifelt oder ich weiß nicht mehr, ob es verzweifelt ist, weil es ist am Ende ja auch, wenn man sich's leisten kann und sich das leisten möchte, aus welcher Intention. Ich glaube, dass wir alle ganz viel von dem, wie wir heute sind, so machen, weil wir als Kinder in irgendeiner Form oder als junge Menschen in irgendeiner Form geschädigt wurden. Aber das so zu benennen und einzuordnen, finde ich schon nochmal, das habe ich so von einem Rapper noch nie gehört und deswegen finde ich dieses Statement auch in der Reflexion, so man checkt, warum Ali Ghostwriter ist und warum der halt nicht nur sich selbst gute Musik schreibt, sondern halt auch vielen anderen Menschen gute Musik schreiben kann. Weil wenn man so viel durchschaut im eigenen Lifestyle, obwohl man so, ich meine, Ali ist ja jetzt schon mitten im Rap drin, das ist jetzt nicht so ein intellektueller Studentenrapper, wo du dir denkst, ja gut, okay, der macht sich sehr viele Gedanken, aber ist kein Teil der Szene, dass er beides so durchblickt und trotzdem sich so wie selbstverständlich in der Szene bewegen kann. Ich hoffe einfach wirklich, ich weiß nicht, wann da jetzt was kommt, aber alles Gute einfach, wirklich. Ich hoffe, dass der jetzt endlich mal seinen Cash machen wird. Ich meine, er sagt ja auch, ihm geht's heute total gut und er ist viel selbstständiger. Wahrscheinlich kommt so ein Statement auch aus einer gewissen Unabhängigkeit, weil wenn man abhängig ist, glaube ich, kann man nicht so frei über die Szene sprechen, aber dass es kommt, finde ich richtig krass. Also Props an Ali an dieser Stelle.
Gehen wir mal zu einer anderen Person, die auch sehr emotional offen agiert und seine Fans daran teilhaben lässt, was er denkt und wie er empfindet. Wir sind bei Sierra Kid und er hat ein Statement veröffentlicht, in dem er sagt, Leute hetzen andere Leute gegen dich, also gegen einen auf, innerhalb der Rap-Szene. Und das ist etwas, was er offensichtlich über die letzten Jahre so mitbekommen hat und was ihn frustet. Und irgendwie habe ich den Eindruck, also bei PA Sports haben wir jetzt so ähnliche Statements gehört, dass er ein bisschen genervt ist. Von Assad haben wir solche Sachen gehört. Und jetzt von Sierra Kid und Alias. Also es scheint da immer mehr Rapper zu geben, die so auch ihre, also es ist halt nicht alles Gold, ne? Rap ist nicht alles Gold, sondern es ist auch Katzengold dabei, also Falsches. Und das finde ich auch gut, dass das mal kommuniziert wird. Aber wie hast du das jetzt denn generell jetzt empfunden, was Sierra Kid da gesagt hat? Dieses Phänomen, dass Leute andere auf Leute hetzen, Fitna machen und so.
Also ich weiß jetzt nicht, er ist ja nicht konkret geworden. Ich hatte das Gefühl bei ihm jetzt, dass es nicht um die, also er hat es natürlich so als die Szene allgemein betitelt, aber ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel persönliche Erfahrung drin ist, vielleicht auch gerade irgendwas war, so eine eher, ich sage jetzt mal Einzelgeschichte, ich will damit nicht sagen, dass die Szene nicht so ist. Ich glaube, dass alle Rapper da auch berechtigte Kritik an der Szene haben, aber bei Sierra hat es sich jetzt für mich so angehört, als wäre der einfach hart enttäuscht worden. Und ich finde ja wir haben hier auch schon über seine emotionale Intelligenz gesprochen und dass der da einfach richtig weit vorn ist und dass er das so formulieren kann. Und natürlich auch, dass ihm das auffällt, dass er da so enttäuscht wird von Leuten, die ihm was anderes versprechen oder anders scheinen. Und dann sieht man am Ende, wenden die sich so gegen einen. Das hat sich für mich schon so angehört, als hätte er da irgendwie ein persönliches Scheißerlebnis gehabt und das, ja.
Er wird nicht nur eins gehabt haben.
Ja, oder mehrere,
Also er hat geschrieben, eines der härtesten Dinge, die ich lernen musste, war, dass so gut wie niemand etwas von dir hält, solange er keinen eigenen Nutzen daraus zieht. Für mich bedeutet Freundschaft so viel mehr, als einfach korrekt zueinander zu sein. Viele Menschen sehen das anscheinend anders. Dieses Game ist anders, ich sag's euch. Leute hetzen andere Leute gegen dich auf, sind ready, dich und deinen Ruf zu zerstören, jederzeit. Und es gibt Lügen über mich, die sind verrückt. Und dann geht das so weiter. Und also er wird da mehr als ein Erlebnis gehabt haben, weil das normal ist.
Ja.
Es ist normal in dieser Szene. Ich habe keine Ahnung, ob es hier extremer ist als an anderer Stelle. Wahrscheinlich schon, weil man immer diese öffentliche Ebene mit drin hat und weil man auf öffentlicher Ebene natürlich auch instrumentalisiert werden kann. Das heißt, irgendwelche Diss-Geschichten oder Fronts oder Jokes oder wie immer du auch solche Sachen nennen magst, die kann man ja strategisch auch einsetzen zu seinem eigenen Vorteil. Und diese Ebene, wenn die immer mitspielt und man sich offensichtlich auf die anderen nicht verlassen kann, dass sie einen safe behandeln, also dass sie einen nicht unter den Bus werfen, wenn es denn jetzt mal gerade, was auch immer, ja, wenn sie dich, dass sie dich nicht darunter werfen, die Garantie, das ist sehr schwierig.
Also ich habe jetzt mal gerade nachgesehen, dass Plautus ja schon irgendwie 254 vor Christus gesagt hat, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es in dieser Szene vielleicht leichter sichtbar ist oder beziehungsweise jetzt gerade eine Sache ist, die mehr rauskommt, weil Rap sich verändert hat, weil Rap so groß ist, dass man das nicht mehr so blind verteidigen muss, sondern auch wenn man in der Szene ist, kann man Kritik äußern, finde ich auch gut und wichtig, dass man sagt, es gab ja ganz lange so eine Zeit, wo man immer so das dargestellt hat, als gäbe es keine Probleme, als wäre alles okay. Wenn irgendjemand was gesagt hat, hat man immer gesagt, ja, das ist jetzt hier deine persönliche Meinung, aber eigentlich ist die Szene doch cool, weil man, glaube ich, das so lang verteidigen musste, weil so alle anderen dagegen waren. Ist jetzt meine persönliche Theorie. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, da wo Menschen aufeinander kommen, gibt's halt Stress und Menschen sind leider, warum auch immer, nicht gut zueinander in Gemeinschaft und Rap ist insofern auch für mich eine Gemeinschaft und ich finde, das, was Sierra da erzählt, könnte halt auch einfach auf die Gesellschaft zutreffen, es könnte einfach Gesellschaftskritik sein. Also ich finde nicht, dass das jetzt typisch Rap ist.
Ich finde, ja, was ich ja vorhin meinte, ich glaube, dass es im Rap extremer ist und schwieriger ist, weil du eben diese öffentliche Komponente hast. Das heißt, wenn Tobias und Verena, wenn die jetzt miteinander privat Stress haben, dann können die zwar in der beschränkten Öffentlichkeit ihres Freundeskreises irgendwie plötzlich Revenge-Porn-Geschichten machen oder so, aber es ist immer noch für alle Beteiligten sehr unangenehm und man mag vielleicht diverse Etablissements, also ich spreche jetzt von sowas wie einem Café, ich gehe jetzt nicht in das Café, weil die hat meinen Revenge-Porn von dem gesehen, wie mein, weißt du, ja. Das kann passieren. Aber es ist trotz allem natürlich eine begrenzte Form. Das, was wir im Rap sehen mit tausendfach Veröffentlichungen von irgendwelchen, also wir haben ja schon die verrücktesten fucking Sachen. Gerade in den, die letzten Monate waren ja eine Ansammlung von totaler Craziness, was man alles für Videos gesehen hat, die man eigentlich nicht sehen möchte. Und das sind Sektoren eigentlich aus dem Privaten, die dann plötzlich in einen öffentlichen Sektor mit reingezogen werden, viel mehr Öffentlichkeit bekommen, deshalb auch viel mehr Dynamik, viel mehr zerstören können auch. Und das ist anstrengend.
Aber ich finde es jetzt hier ein schlechtes Beispiel, weil das eine private Situation ist und das andere eine öffentliche. Aber wenn du jetzt andere große öffentliche Bereiche nimmst, wie zum Beispiel Politik, dann hast du da ja vielleicht nicht die gleiche Sprache, aber von den Moves, von den Snitch-Moves, genau die gleiche Scheiße in Grün. Und das ist halt für mich das Indiz dafür, dass es im Rap genauso schlimm oder wenig schlimm wie überall anders in öffentlichen Bereichen ist, wo so Menschen als Egos agieren, aber eigentlich für so ein System sind, so wie es jetzt in der Politik auch ist. Man sollte eigentlich so fürs Land und für die Politik und für die Menschen, für das Volk sein, aber dann siehst du, es geht am Ende um Machterhalt, es geht darum, den anderen zu denunzieren und schlecht zu machen und das, was Sierra da erzählt, also interessant ist es ja schon, dass es jetzt nicht nur ein Sierra ist, wo man sagen könnte, okay, der ist einfach noch turbo jung und ist halt, lernt gerade, wie enttäuschend Gesellschaft ist und wie enttäuschend Menschen sind. So ein bisschen Parabel zu deinem Misanthropen-Ding und dass man halt so eine romantische Vorstellung von einem Miteinander hat, dann wird man enttäuscht und wird grumpy. Sondern es sagen ja auch Künstler, die einfach schon älter sind und die eigentlich so wo der Zahn der Zeit zumindest irgendwie schon mal so ein bisschen an denen genagt hat. Und das finde ich irgendwie krass, dass das gerade alle so realisieren. Vielleicht ist es auch wirklich so diese komische, ich sage jetzt nicht das Wort, aber C-Time, dass man ein bisschen weicher wird, ein bisschen sensibler wird. Und wenn einem dann solche Dinge passieren oder man reflektiert es so ein bisschen, dann merkt man irgendwie, da sind relativ viele komische Menschen um mich rum. Und es ist eigentlich ganz okay, in der Wohnung zu sein.
Und damit sind wir in diesem Podcast an der Stelle angekommen, wo ich eine Triggerwarnung ausspreche. Und zwar die Corona-Zeit beginnt ab hier. Wir haben jetzt noch ein Thema, das beschäftigt sich mit Corona, deswegen sprechen wir auch darüber. Also deswegen gebe ich jetzt die Warnung raus und danach gibt es den Song der Woche. Wer das nicht ertragen kann zurzeit, dem danken wir bisher. Abonniert unseren Kanal. Ja. Schreibt einen Kommentar, drückt irgendeinen Daumen und es geht los. Vor Ostern ist Folgendes passiert. Shindy hat den Bürgermeister seiner Stadt Bittigheim-Bissingen eingeladen, auf seinem Sofa mit gebührendem Abstand eine Osteransprache zu halten und die auch noch auf dem Friends with Money Account auf YouTube zu veröffentlichen. Ungewöhnlich, aber auch interessant, wie ich finde. Wie hast du das Ganze erstmal aufgenommen für dich?
Shoutout an Ilona Hartmann, die auf Twitter geschrieben hat. Also erstmal hat sie einen Screenshot von Shindy und dem Oberbürgermeister da in den Tweet gepackt und hat dann geschrieben, sehr gute Ansprache vom Bürgermeister von Bietigheim-Bissingen und dem Dude rechts. Rechts sitzt der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen. Mir ging es ehrlich so, ich fand das Absurdeste, was ich, glaube ich, bis jetzt so an Corona-Zusammenarbeiten gesehen habe. Und ich meine, es haben sich irgendwie alle Promis mit wir bleiben zu Hause, Hashtag zu Hause bleiben und so geäußert und Maske auf und so. Aber ich fand, das hatte was ganz Unwirkliches, weil das so ernst war. Also so, ich meine, hätte man vor ein paar Monaten dieses Video gesehen, ohne jetzt die Zusammenhänge zu wissen, man hätte sich gedacht, was ist denn hier los? Also was ist hier passiert? Und jetzt ist es so völlig normal und ich finde auch, dass es, also ganz Props an Shindy und so, dass er das gemacht hat, super. Aber für mich ist der heimliche Bürgermeister auf jeden Fall hier Shindy und der eigentliche OB sitzt so daneben und ist halt so, eine Marionette in diesem Game oder man weiß hier gar nicht, wer die Marionette ist, aber oder ob es einfach nur eine Zusammenarbeit ist, aber ich fand es irgendwie surreal. So diese ganze Ansprache und dann sagt Shinji, dass er da auch gerne rausgegangen wäre mit seinen Freunden, aber dass man drinbleiben muss, stay home. Ich fand's surreal. Wie ging's dir? Was waren deine Eindrücke dazu?
Also ich find's auch surreal, das hängt aber auch einfach mit der Bildinszenierung zusammen und auch mit der Persönlichkeit von Shinji, der ja nun sehr ruhig ist und keine Faxen da veranstaltet irgendwie und das ist einfach skurril auch umgesetzt und aufgebaut alles. Ich bin mir nicht mal sicher, doch, es wäre wahrscheinlich schon anders gegangen, aber nicht auf dem Sofa parallel sitzend. Ich hätte mir theoretisch auch irgendwie noch so einen kleinen Loriot, also in die Skurrilität, das hätte auch noch irgendwie fantasiemäßig da reingepasst. Aber mal davon unabhängig, ich finde es eigentlich oft schwierig, wenn ich Musiker im Allgemeinen, ich würde das noch nicht mal speziell auf Rapper beziehen, aber Musiker im Allgemeinen, wenn sie sich mit politischen Parteien oder Ämtern, Amtsinhabern so in eine Ebene bringen, wie das jetzt hier der Fall war. Und genau hier hatte ich es aber nicht.
Ach krass, okay.
Ich hatte nämlich den, genau, also aufgrund der besonderen Situation natürlich, es sind einfach gar keine normalen Zeiten und unnormale Zeiten erfordern unnormale Dinge, nicht alle unnormalen Dinge, aber einige und diese etwas unnormalen Dinge fand ich deshalb in Ordnung und finde gut.
In diesem Setting, ich meine auf dem, da wo der Arsch des Oberbürgermeisters sitzt, da saß Nico Baxman einfach das letzte Mal. Das ist das original gleiche Setting, Kameraeinstellung. Das ist schon ein bisschen cringe auch, oder?
Warum? Also dass der Bürgermeister auch auf dem Sofa von Hartmut Engelhardt heißt er, glaube ich. der leider hinten sein eines Haarzöpflein Büschel abgemacht hat. Aber der pur, also die ganze Band, ja, der sitzt da ja auch. Das finde ich eigentlich amüsanter, dass im Grunde eine Connection zwischen pur und Shindy über den, das ist jetzt One Degree of Separation ist es jetzt.
Also,
es ist nicht mehr weit.
Ja, es ist nicht mehr weit. Es braucht nicht mehr diese 5 Kontakte.
Nein.
Also, Ich finde es surreal, wenn man am Anfang ja auch so ein bisschen die Intention erklärt und dann sagt Shinji so, ja danke, sie haben mich ja kontaktiert, um auch den jüngeren Teil der Bevölkerung mit diesem Statement zu erreichen. Und da muss ich sagen, finde ich schon das, was Carpi gemacht hat. Also ich finde, ein Rapper kann in seiner Rap-Manier bleiben und kann, also ich meine, Leute, die Shindy, also Shindy hätte ja auch so ein Statement machen können und es hätte alle erreicht. Also so alle jungen Menschen, die es erreichen soll, weil wenn Shindy ein Statement rausballert, dann sieht man das irgendwie. Sag ich jetzt mal. Vielleicht ist es auch, vielleicht war das jetzt so viel medienwirksamer, aber ich finde es schon, ja, ich finde es irgendwie komisch, weil, also genau dieses Gefühl ist bei mir eingetreten, das du gerade erwähnt hast, dass es komisch ist, wenn ein Shindy mit einem Oberbürgermeister zusammensitzt. Jetzt gar nicht, ich meine, for a good cause und so ist alles okay, aber wäre es nicht irgendwie Shindy-mäßiger gewesen, das nicht so zu machen? I don't know.
Wie denn dann? Also alleine? Aber der Bürgermeister, also ich glaube auch, dass der Bürgermeister natürlich über die Informationsvermittlung hinaus auch ein Interesse hat, auf dem Sofa von Shindy zu sitzen und nicht nur auf dem von Pur, die, das muss ich vielleicht nochmal hinzufügen, tatsächlich auch aus Bissingenheim kommen, genauso wie Bowser und
Rin
und Cass, das ist noch der bisher unbekannte vierte starke Rapper aus Bissingenheim. Mal gucken, ob den jetzt einer unter Vertrag nimmt, aber mal davon abgesehen, also ein Interesse hat, weil der Bürgermeister, wenn er bei den jungen Menschen seiner Stadt dann auch mal bekannt ist, also das kann man ja auch später mal nutzen, von daher, also das ist für den Bürgermeister war das super und für Shindy, der hat sich ja jetzt auch keinen abgebrochen, also außer, dass er darauf achten musste, 2 Meter Abstand zu halten, aber hat ja funktioniert, also von daher, ich glaube.
Ja,
und wenn der Bürgermeister mal zu Besuch kommt und man Das ja, behaupte ich jetzt einfach mal so, ja, wenn du eine Baugenehmigung brauchst oder sowas in so einer
Stadt. Ja, es ist nie schlecht,
den Bürgermeister zu
kennen. Ja, vor allem in so kleinen Städten. Ich meine, Bietigheim-Bissingen ist ja schon eine größere Stadt, aber trotzdem, ich glaube, dass da noch so dieses alte, also ich kenne das aus meiner Stadt, das zählt schon was, wenn der Bürgermeister mal auf dem Sofa war. Vielleicht kommt es mir auch nur so komisch vor, weil ich das Video mit Nico so eingesogen habe und so alles, boah, Shindy zeigt da seine heiligen Hallen und dieses Ganze, dass der Bürgermeister da sitzt und da glänzen so im Hintergrund so die drei goldenen Schallplatten.
Naja, das der hat halt Popstars funny. In seiner Stadt. Ne?
Ja, genau.
Da ist irgendwas im Wasser.
Genau, ohne jetzt diesen guten Gedanken dahinter irgendwie abzusprechen, will das jetzt auch nicht schlecht reden. Ich fand es einfach nur so ein bisschen, es hat mich unterhalten, ich habe es mir zweimal reingezogen und ich habe es mir schon eher wie ein Davut-Interview reingezogen, als jetzt wie, hier ist gerade Lage der Nation eine wichtige Durchsage an die Bevölkerung, sondern es hatte schon auch so ein bisschen so einen unfreiwilligen Comedy-Moment, der ja aber vielleicht auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass Shindy das durchschaut und deswegen auch so broternst da sitzt und wirklich, man hat das Gefühl, entweder hat der Bruder viel zu viel gekifft oder der ist jetzt richtig auf dem ernsten Mode, weil das ist ja richtig Marmorgesicht, ey, das ist richtig krass einfach.
Naja, es dürfte lustigere Umstände, Ereignisse und Dinge geben in der Vorstellungswelt von uns allen, oder? Also.
Oh ja, du bringst da jetzt aber auch so eine Ernsthaftigkeit an, dass ich gar nichts mehr dagegen sagen kann. Ja, okay, es war eine gute Sache, einfach guter Moment gewählt. Mann.
Ja.
Ja.
Hast du einen Song der Woche?
Ja, ich nehme von Gans, Juicy Gay und Malone, Moin Moin Matrose. Einfach nicer Song, gutes Video dazu gedreht, schön Handyvideo. Geht mir einfach gut rein, fand ich einen guten Track. Shoutout an die Boys.
Ich nehme dieses Mal eine EP. Mhm. Und zwar vom Silk Mob. Ich hatte schon mal einen Song hier, aber die ganze EP ist einfach ein einziger Knaller. Ich habe sie jetzt erst auf den Tisch bekommen, weil ich ein Interview mit denen vorbereite. Es handelt sich um Donatello und Optimane, die zusammen mit Fit Mella und Lex Luger aus Österreich eben diese EP geschraubt haben. Und es ist so eine Mischung aus R&B und 90er Jahre Memphis Down South Einflüssen. Vielleicht, was ähnlich nahe kommt, ist sowas wie Bone Thugs and Harmony. Mhm. Es ist wirklich fantastisch umgesetzt. Es ist wahrscheinlich mit eins der besten, also die beste EP auf jeden Fall, die ich in diesem Jahr bisher gehört habe, weil sie es schafft, dieses kommerzielle Glatte, mit dem ich eigentlich immer Schwierigkeiten habe, zu verbinden mit trotzdem zeitgeistigen und zeitgenössischen Rhythmen wie Trap und so. Mhm. Und es trotzdem noch eine Roughness und eine Assigkeit mit drin hat, die ich brauche als Bruch, dass ich das einfach von vorne bis hinten abfeiern kann. Plus, sie haben es letztes Jahr bis Anfang dieses Jahres schon produziert, aber es gibt so, also zum Beispiel Fenster zu ist so ein Song, der beschreibt im Grunde genau unsere Situation jetzt. Mhm. Man sitzt im Haus und will die Ruhe vor dieser Welt da draußen haben. Und ich frage, Zufall? Wunderbar.
Ja, sehr schön.
Gut, dann,
das war schön.
Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bleib
ich dir
gesund.
Auch. Schön, dass ihr Mach's zugehört gut. habt, Leute. Ciao. Lasst uns was da an Burger-Ideen. Ich bin gespannt, auf was ihr so kommt. Ciao. Tschüssi. Puls.